Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer am zweiten Sonntag im Monat von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken mit Reden.
Radio FreeFM, schönen guten Morgen. Hier ist der Lokaltermin bei Radio FreeFM auf der 102,6 mit
Eva Glatte
und Michael Trost und dem Jahresrückblick.
Genau. Wenn wir schauen, überall liefen jetzt schon Jahresrückblicke 2016. Es war ja eine richtige Inflation von Jahresrückblicken. Und wir möchten uns dem zwar nicht wirklich anschließen, aber wir möchten einen ganz eigenen Blick auf die Stadt Ulm werfen, auf die Lokalpolitik der Stadt Ulm. Denn es gibt uns wieder die Redaktion Lokaltermin, nämlich an jedem zweiten Sonntag im Monat. Und ja, welche Themen gab es 2016 in Ulm?
Beziehungsweise aus welchen Bereichen? Und Eva, wir haben gerade festgestellt, wenn man mal deine Liste schaut, du hast eine lange Liste dabei, das waren sehr, sehr viele Themen. Und in Ulm ist richtig was los gewesen, sowohl kulturell, politisch, baumäßig, raummäßig, Flüchtlinge, also Politik, die uns natürlich auch aus dem Umfeld der Welt Probleme oder Schwierigkeiten und zumindest Diskussionen irgendwo dann auch beschert. Also sehr, sehr viel.
Ja, Ulm ist eine Stadt, in der sehr viel passiert und Ulm ist auch, muss ich sagen, aus dem Fazit des letzten Jahres eine Stadt der gelebten Solidarität. Manchmal wünsche ich mir in Ulm ein bisschen mehr Auseinandersetzung, dass die Leute eben auch wirklich sagen, wenn sie mit was nicht unzufrieden sind, Entschuldigung. Und aber die Ulmer Bürger sind halt mehr Pragmatiker. Die sind eben richtige Schafferles. Die gehen die Probleme an und versuchen die eben in der tätigen Arbeit täglich zu lösen. Das Jahr 2016 begann mit einem Wahlkampf, nämlich mit dem Landtagswahlkampf. Und endet auch mit einem Wahlkampf, denn Ende 2017 steht die nächste Bundestagswahl an. Also sind das eigentlich Jahre, die sehr politisiert sind. In Ulm gab es aber auch ganz lokale Themen, zum Beispiel die Frage 2, 4 oder 3. Ich glaube, daran erinnert sich noch jeder. Das ging um die Spuren vorm Bahnhof. Wie viele Spuren? Wollen wir eine Autostadt werden? Oder ist es nicht so toll, wenn die Leute am Bahnhof ankommen und gleich mit einer Stadtautobahn konfrontiert werden? Aber Ulm hat hier eine Lösung gefunden. Und ein Thema, was uns schon seit Jahren begleitet, nämlich die Wohnbaudebatte. Diesem Thema werden wir uns auch noch weiter widmen. Und dann ein Thema, was für die Stadt von prägender Bedeutung sein kann, nämlich die Diskussion für den Kulturentwicklungsplan. Und da möchte ich gleich im Vorfeld sagen, dass Ulm gezeigt hat, wir können es, wir können wirklich miteinander reden und diskutieren. Und es kommt am Ende auch etwas raus, was ein Fahrplan für die nächsten Jahre sein könnte. Ja, und natürlich das Problem neue Mitbürger in Ulm, nämlich wie hat die Stadtgesellschaft es geschafft, die neuen Mitbürger zu integrieren?
Was auch nebenbei wieder mit dem Thema Wohnbau übereingeht. Ich habe gelesen, es sind unglaublich an die 1800 aktuell Flüchtlinge. Ja. Und es werden ja auch Wohnungen dafür gebaut. Also das eine ist mit dem anderen durchaus wieder auch verzahnt.
Ja, und da ist dann natürlich die Frage, wie machen wir das? Schaffen wir wirklich dezentrales Wohnen für Flüchtlinge, wo sie in die Stadtgesellschaft integriert werden können? Oder schaffen wir eben nur Blocks, in denen Flüchtlinge leben, was natürlich nicht so toll wäre, denn gelebte Nachbarschaft bedeutet halt auch Integration. Da ist es eben ganz toll, wenn man mal beim Nachbarn klingeln kann und fragen kann, oh, ich habe jetzt vergessen, was aus dem Supermarkt mitzubringen, können Sie mir helfen? Es entstehen einfach Gespräche. Ja, und bevor wir einige Themen genauer beleuchten, möchte ich einen Kommentar von Jakob Resch aus dem Jahr 2016 voranstellen.
Jakob. Also aus dem Jahresanfang, muss man dazu sagen.
Ja,
also
ja, vom
Vorblick
Januar.
Auf das, was kommt, genau, also eine Art Vorausschau.
Genau. Mhm. Eigentlich hat er sich da auseinandergesetzt mit der Rolle zum einen der Verwaltung und zum anderen der Politik, nämlich den Gemeinderäten. Und Jakob Resch gehört zu den Menschen, von denen wir uns 2016 leider verabschieden mussten. Er hat über viele Jahre über die Ulmer Lokalpolitik engagiert für die Leser der Südwestpresse berichtet. Und deshalb geht ein Blick auf das Jahr zurück, nicht ohne ihn zu Wort kommen zu lassen. Er schrieb in seinem Kommentar vom 23.01.2016 unter dem Titel »Stadt im Fluss«. Nein, an dieser Stelle geht es nicht ums Donaufest. Das ist erst im Juli dran. An dieser Stelle geht es um die Stadt im Fluss, die nicht täglich neu erfunden werden muss und vor allem dann gut funktioniert, wenn städtische Themen konsequent und kontinuierlich über die Jahre hinweg verfolgt werden. Dafür braucht es eine stark besetzte und gut eingespielte Stadtverwaltung und einen Gemeinderat mit Weitblick und Konstanz. Der Lokalpolitiker denkt dabei allerdings in anderen Intervallen, was nicht nur von wiederkehrenden Wahlen zu tun hat, sondern mit der ständigen Positionierung in tagespolitischen Fragen und der Beobachtung einer mehr oder weniger geneigten Öffentlichkeit. Das war in dieser Woche bei den Haushaltsberatungen zu spüren. Die Stadträte haben dort schlaue Vorstöße unternommen, die aber an der stoischen Selbstsicherheit eines Verwaltungschefs und Oberbürgermeisters abgeglitten sind, der die Stadt nach 24 Jahren unter seiner Regie und, wie er gerne betont, in der Reihe treuer Stadtdiener vor ihm auf dem richtigen Weg sieht. Auf dem Weg des Erfolgs einer wachsenden Stadt. Beispiel Wohnbau. Da wird Stadträtin Annette Weinreich zu wenig und zu wenig schnell gebaut, zumal jetzt zusätzlich viele Flüchtlinge unterzubringen sind. So stehen Baugebiete am Egginger Weg und am alten Klinikum Safranberg aus. Richtig. Aber mit Blick auf Wielandgebäude, Magiruswerk, Eichberg, Münsterbrauerei, Hörz- und Pistenbully-Areal, Bölke-Kaserne und vieles mehr kann man nicht sagen, dass die Stadt im Wohnbau geschlafen hat. Beispiel Freizeit. Da sieht Stadträtin Sabine Schuler Nachholbedarf für die Naherholung in einer nachverdichteten Stadt. Die Friedrichsau soll zeitgemäß neu sortiert werden. Nicht schlecht. Aber mit Blick auf den alten Friedhof, den Karlsplatz, die Blau in Ulm, den Ulmer Höhenweg und das Tälerkonzept zeigt sich, dass neben dem Bauen die Gestaltung und Erhaltung von Freizeitflächen fest zur Stadtentwicklung dazugehört. Beispiel Umwelt. Da wird für Stadträtin Dorothee Kühne angesichts der globalen Diskussion zu wenig für den Klimaschutz getan. Sie fordert einen Klimaschutzmanager. Hört sich gut an. Aber eine regionale Energieagentur gibt es bereits, sowie Passivhäuser, Solarprogramme und ein Mobilitätskonzept, das Radler anschiebt und den Straßenbahn stärkt. Mit dem Rückblick auf 30 Jahre ergibt sich das Bild einer kontinuierlichen Entwicklung, die 25.000 neue Ulmer mit unter den Hut gebracht hat. Und nun weiter stetem Zuzug, veränderten Wohnansprüchen, höheren Verkehrsaufkommen, mehr Freizeitbedürfnissen und Umweltschutzerfordernissen gerecht werden muss, weil dies für eine auch in 30 Jahren noch intakte Stadt einfach dazugehört. In der Stadtverwaltung arbeiten daran Leute, die ihr Geschäft verstehen, nicht nur in der Bau-, auch in der Sozialverwaltung, die, obwohl an der Front gesellschaftlicher Konfliktlinien, weniger im Licht der Öffentlichkeit wirkt. Darauf können die Stadträte aufbauen. Letztlich nämlich sind es doch sie, die die Vorgaben machen und an Stellschrauben drehen. In der Wohnungsdebatte, in der Sportdebatte, bei der Donaugestaltung, auch wenn in diesem Fluss eigentlich keiner rein will. Außer beim Nabada. Konstant. Wohnbau, Umwelt und Freizeit sind Daueraufgaben.
Ja, soweit Jakob Resch. Was sagtest du?
23. Januar 2016, mhm. Ja.
Viele der Themen, die Probleme, die er angeschnitten hat, sind die, die wir auch nachher noch im Detail, ja, Thema Bauen drauf haben.
Und wir hätten ihn gebraucht in dieser Diskussion. Das hat er gezeigt, indem er diese Themen gesetzt hat. Und ja, es ist wirklich ein ganz großer Verlust für die Redaktion der Südwestpresse. Und deshalb haben wir seine Worte auch vorangesetzt.
Ich habe es vorher schon mal hier gesagt, ich kannte ihn persönlich auch. Wir waren nämlich gemeinsam auf der Schule, er ein Jahr vor mir. Wir waren gemeinsam im Schulorchester, also ich kannte Jakob auch sehr gut. Gut, in Erinnerung auch ein bisschen an den Jakob, es fiel mir jetzt ein Titel, The Orchestra heißt, The Band heißt The Orchestra und wir spielen den Titel Say Goodbye, hier sind The Orchestra.
We interrupt this program for a special bulletin.
Ladies and gentlemen, this is radio station
Free FM.
Radio Free FM mit dem Lokaltermin und dem Jahresrückblick 2016. Wir haben schon festgestellt, es war sehr, sehr viel los. Und ja, Eva, du hast jetzt das Thema sozialer Wohnbau als nächstes auf der Agenda.
Ja, also im März 2016 wurde endlich die schon sehr lange angekündigte Wohnbaudebatte geführt. Und sie sollte eigentlich auch im Jahr 2016 zu Ende geführt werden mit einer Beschlussfassung. Im Herbst stand es eigentlich auf der Agenda. Das wird nun, hat nun nicht stattgefunden. Es wird jetzt wahrscheinlich März 2017, bis es zu einer Beschlussfassung kommt. Also haben wir noch ein bisschen länger Zeit zu diskutieren. Ja, in Ulm fehlen natürlich Wohnungen, das wissen wir alle. Aber ja, das und auch nicht erst seit wir in Ulm neue Mitbürger haben und dadurch der Bedarf an Wohnungen weiter steigt. Was am meisten fehlt, sind Wohnungen, die dem Kriterien der sozialen Wohnraumförderung entsprechen, also geförderter Wohnbau. Und die Leute beobachten natürlich mit großer Sorge, dass es für Menschen mit geringem Einkommen immer schwerer wird, eine Wohnung zu finden. Und das beklagen neben den Wohnungssuchenden, von denen es sehr viele gibt, also zum einen die UWS als auch die Heimstätte, haben lange Wartelisten, beklagen das eben auch die Sozialverbände. Und es mussten jetzt Wege gefunden werden, um da was zu verändern. Und zum einen ist es ganz einfach, es muss mehr gebaut werden. Die Vorgabe bei der Wohnungsdebatte waren 350 neue Wohneinheiten im Jahr. Der Herr von der Heimstätte, Herr Lott, hat in der Südwestpresse geschrieben, dass ihm eigentlich die 350 noch viel zu wenig sind. Es müssten noch viel mehr werden, müsste fast das Doppelte werden. Ist natürlich erstmal ein guter Ansatz, aber da müssen auch die Kapazitäten da sein und mehr Wohnungsbau bedeutet auch Nachverdichtung. Es müssen neue Baugebiete erschlossen werden. Dass Nachverdichtung nicht ganz einfach ist, hat die Diskussion in der Stadtgesellschaft eben gezeigt. Was auch her muss, sind ganz feste Quoten. Also dass man wirklich sagt, wenn wir bauen, dann bitte so und so viel Prozent soziale Wohnraumförderung. Und da stand eben in der Verwaltungsvorlage 20% nach geförderten Kriterien und 10% nach diesem Ulmer Beschluss für preisgünstigen Wohnungsbau, was jetzt eben 10% unter dem Mietspiegelmittelwert liegt. Aber so wie ich irgendwie gehört habe, wurde diskutiert und es könnte so ausgehen, dass 30% geförderter Wohnungsbau kommt. Das wäre natürlich hervorragend. Und da müssen wir auch sehen, dass die Wohnungen, die gefördert sind, die sind ja immer nur eine Weile, also haben die sogenannte Mietpreisbindung. Das heißt, die sind nur eine bestimmte Zeit ebenso günstig und fallen danach eben gehen auf den normalen Preis hoch und dass man eben guckt, dass diese Spanne so lang wie möglich ist. In der letzten Sendung hattest du ja Herrn Pinsler zu Gast, der eben gesagt hat, auch,
Herr Pinsler, genau.
Auch wenn die Wohnungen bei der UWS aus der Mietpreisbindung rausfallen, dass es trotzdem noch sozial verträglich ist, nicht wahr? Mhm. Und dann müsste man natürlich auch gucken, wie kann man, also Ulm hat ja diese Bodenvorhaltepolitik, die schon vor über 100 Jahren auf den Weg gebracht wurde und die natürlich, also dass die Stadt das Vorkaufsrecht hat und dann schauen kann, wer baut. Das ist natürlich sehr gut. Und dann müsste man gucken, es gibt aber auch diese soziale Bodenpolitik. Das heißt, dass die dort Wohnungsbau machen und die eben auch sozial geförderten Wohnungsbau machen, steuerlich eben Vorteile haben. Da müsste man zum Beispiel noch gucken, wie kann man eben die Leute da entlasten. Ja, also 30% wären auf alle Fälle notwendig. Und wir haben in der Lokalterminredaktion das Thema soziale Wohnraumförderung auch diskutiert, nämlich am 9. Oktober. Da hatten wir Vertreter beider Städte, nämlich Ulm und Neu-Ulm, zu Gast. Und die Sendung kann man auch noch nachhören. Und du hattest ja, wie wir schon sagten, Herrn Pinsler und Herrn Heib zu Gast. Und wir werden natürlich weiter an diesem Thema dranbleiben, also wer jetzt daran interessiert ist. Am 22. Januar um 11 Uhr gibt es dazu eine Podiumsdiskussion im Club Orange. Und auch dort werden Vertreter eben der, zum einen der Bau und zum anderen der Sozialpolitik der Stadt Ulm zu Gast sein. Und wir erwarten auch einen Gast aus Freiburg. In Freiburg geht es ja alles noch viel weiter. Die haben ja einen Beschluss 50% sozialen Wohnungsbau. Das müsste man sich dann einfach mal angucken, welche Erfahrungen die dort gemacht haben in der Stadt. Und einen Vertreter aus Konstanz haben wir auch dort. Und ja, der sich eben auch mit dem Thema sozialer Wohnungsbau und Kosten der Unterkunft bei SGB-II-Bezug schlau gemacht hat. Also es wird auf alle Fälle eine sehr angeregte Diskussion werden. Und ich möchte auch nicht vergessen, einer unserer letzten Gäste, nämlich der Herr Dr. Pinsler, wird auch bei dieser Podiumsdiskussion dabei sein. Also schon rot im Kalender anstreichen, den 22. Januar im Club Orange.
Und sicher wird das Thema dann auch hier im Lokaltermin in diesem Jahr dann wieder das ein oder andere Mal zur Sprache kommen, denn wie du gerade betont hast, es ist ein Thema, das einfach von Bedeutung ist. Und im Zusammenhang, weiß nicht, ob wir gleich drauf kommen wollen, Thema Flüchtlinge hat ja auch eine Problematik. Ich habe vorhin eine falsche Zahl genannt, ich habe es hier gerade nachgeschaut. Also beschrieben stand, dass wir aktuell 1.428 Flüchtlinge haben und es werden aktuell Unterkünfte gebaut. Es werden in Einzingen und in Böfingen aktuell Unterkünfte gebaut, der Fertigstellungsbereich. Datum ist für den Februar ungefähr angekündigt. Also zumindest da ist schon was in Sicht.
Da ist auf alle Fälle was in Sicht. Und eins der neueren Projekte ist auch die Moltke Straße. Dort entsteht auch eine Anschlussunterbringung für Flüchtlinge. Und unten werden Büros der sozialen Dienste drin sein. Also da werden die kurzen Wege eine Rolle spielen. Ist natürlich eine ganz tolle Sache. Und zum anderen, was eben wirklich wünschenswert ist, was ich vorhin schon sagte, wäre diese gemischte Unterbringung, dass man zum einen Leute mit Wohnberechtigungsschein, die, sagen wir, Ulmer Wurzeln haben, und zum anderen Menschen mit internationalen Wurzeln gemeinsam unterbringt, um eben Kontakte zu schaffen.
Meine Integration zu ermöglichen und keine Blockbildung zu
lassen. Genau, und da ist auch eins meiner Steckenpferde im sozialen Wohnungsbau, nämlich eine Erhaltungssatzung, also auch Milieuschutzsatzordnung, könnte da eine Rolle spielen, die ja immer für bestimmte Wohngebiete gemacht wird, also zum Beispiel Böfingen, Dichterviertel oder Wieblingen. Und dass man da einfach schaut, denn gerade in Wieblingen hatten wir auch Probleme mit steigenden Mieten, nämlich gerade bei Mietern, die Südewo-Wohnungen hatten, was früher LBBW waren, wo dann die Eigentümer mehrmals gewechselt haben und wo jedes Mal eine Mieterhöhung mit dabei war. Und da muss man auf solche Sachen eben dann doch ein Stück weit gucken. Also ich meine, zum einen ist natürlich, es muss viel mehr gebaut werden und auch nach bestimmten Kriterien. Und zum anderen muss man einfach schauen, dass die Immobilien, die da sind, dass man da schaut, dass man das eben auch für den sozialen Wohnungsbau vielleicht nutzen kann. Und da wurde ich von einer meiner Mitstreiterinnen im AK Frauenarmut darauf hingewiesen, nämlich, dass eine Firma wie Noratis Immobilien, dass die sehr viele Wohnungen gekauft hat in Ulm, gerade in Gebieten, die für die eine Milieuschutzsatzung notwendig wäre. Also das war gerade Kuhberg oben und andere Wohngebiete, also ich glaube auch Wieblingen. Und das die eben gekauft haben, um die zu renovieren und als Spekulationsobjekte weiterzugeben. Und dass man da eben darauf guckt, dass Gebiete, die sich gerade für den sozialen Wohnungsbau eignen, dass die auch dafür genutzt werden. Also da sind so Sachen, wo man wirklich jetzt mal drauf gucken sollte.
Ja.
Ja, und zum anderen, um jetzt nochmal zum sozialen Wohnungsbau zu kommen, haben wir seit dem 1. Januar 2016 neue Kosten der Unterkunftswerte. Also das heißt in der Grundsicherung neue Mietobergrenzen bei Hartz IV, um das jetzt mal verständlich auszudrücken. Und diese sind am 8. Juli im Gemeinderat diskutiert worden und vorgestellt worden. Und es wurde im Vorfeld gerade von den Sozialträgern bemängelt, dass diese Mietobergrenzen zu niedrig sind. Also 320 Euro kalt für eine Person, das ist auf dem Ulmer Wohnungsmarkt schwer zu finden. Und da müssen wir unbedingt weiter dran sein, also gerade wie im AK Frauenarmut. Wir haben da eigentlich auch im Vorfeld schon was gemacht. Was mir jetzt unverständlich war, war, dass sich da Gemeinderätinnen im Nachhinein geäußert haben, dass sie das ja erst am selben Tag erfahren hätten. Also da sollte man sich doch, gerade wenn man im Gemeinderat ist, vorher drüber informieren. Denn seit dem 1. Januar standen diese Werte auf der Website des Jobcenter. Und wenn man im Vorfeld da was gemacht hätte oder aktiv geworden wäre, wäre vielleicht hier eine weiterführende Diskussion möglich gewesen. Wer mir da im Gemeinderat sehr positiv aufgefallen ist, ist der Heider Süßlü von der SPD, der eben diese Werte auch bemängelt hat und der gesagt hat, da müssen wir weiter dranbleiben. Und ja, also wir werden da auf alle Fälle am 22. Januar weiter dranbleiben und wir vom AK Frauenarmut werden auch weiter dranbleiben. Das ist auf alle Fälle ein Thema, denn es wandern schon viele Leute in den Alb-Donau-Kreis ab, weil im Alb-Donau-Kreis sind diese Mietobergrenzen einfach höher. Und man geht natürlich dorthin, wo man eine Wohnung findet. Und es wäre ein fatales Signal, wenn die Stadt Ulm dadurch Leute im Prinzip zwingt, in den Alb-Donau-Kreis zu ziehen.
Ja, dann sind wir mit dem Thema sozialer Wohnbau, soziale Aspekte, Komponente durch, oder?
Ja, vielleicht noch eins, worum sich die Stadt Ulm jetzt auch wirklich kümmern muss. Das ist nämlich das Problem Wohnungslose. Würde jetzt leider in der Sendung zu weit führen, das nochmal zu erörtern. Da brauchten wir eine eigene Sendung. Also da ist die Situation der Wohnungslosen in Ulm ist leider nicht sehr gut. Ich habe gehört, dass die Stadt da jetzt was vorhat, sich überlegt, was man da machen könnte. Es wäre natürlich sehr löblich. Wer jetzt wirklich gehandelt hat, ist die Caritas. Die haben nämlich jetzt zwei Streetworker eingesetzt für Wohnungslose. Und da muss ich an dieser Stelle nochmal sagen, dass die Caritas hier seit Jahren aktiv ist im Problem Wohnungslose und da eben eine ganze Menge schon auf den Weg gebracht hat. Und ein weiteres Beispiel ist eben der Einsatz von den Streetworkern. Super, und da muss man auch gucken, jetzt eben dann nach einer gewissen Zeit, wie die Erfahrungen damit sind.
Gut, dann würde ich sagen, 13 Minuten haben wir gesprochen. Spielen wir wieder
genau,
einen Musiktitel.
Richtig.
Spielen wir, ja, Europa wird immer wichtiger. Spielen wir mal das Kaffee-Europa. Kaffee hat ein bisschen sogar auch, was passt irgendwie zum Lokaltermin.
Ja.
Deep Forest, spielen wir die Band und hier ist Kaffee-Europa. Radio Free FM mit dem Lokaltermin heute Morgen und es geht weiter.
Ja, in dem Titel kam ja das Wort Kaffee vor und Café. Da denke ich jetzt gerade an das Café Canapé, dem ich von hier aus nochmal ganz herzlich zum 5-jährigen Jubiläum gratuliere. Das Café Canapé ist wirklich ein Juwel in der Weststadt. Und ich weiß das ganz genau, weil wir nämlich als Kulturloge einmal im Monat dort zu Gast sind und dort mit den Menschen vor Ort sprechen, sie über die Kulturloge informieren. Wird auch sehr gerne angenommen. Und weil wir jetzt beim Thema Kultur sind, ein anderes Café, was in diesem Jahr in Ulm ja zu sehr, was sehr gut angenommen wurde und von vielen Kulturredakteuren auch als das Ereignis in Ulm genannt wurde, ist das Café Beirut von der Griesbad Galerie. Und das, dort wurde sich gerade mit der Kultur der Menschen, die hierher kommen, und mit der Kultur der Herkunftsländer befasst. Also es wurde gerade aus dem Nahen Osten oder aus Nordafrika wurde ausgestellt, und es war ein Ort der Kommunikation. Und gerade weil wir jetzt so viele Menschen mit internationalen Wurzeln zu Gast haben, ist es einfach wichtig, Orte der Kommunikation zu schaffen. Und da ist natürlich Kultur gerade ein Ansatzpunkt. Und da ist in Ulm ja auch einiges passiert, gerade mit Kultur für und mit Flüchtlingen. Ich denke da an diese wunderbare Performance Before I Die, die ja wirklich, also wovon die Leute begeistert waren.
War im Juli, glaube ich, auf dem Münsterplatz, ne?
Genau, an die herrlichen Konzerte, die Markus Rommes macht. Eben, wo das eine in der Lutherkirche war und in der Pauluskirche im Dezember, die wirklich die sprühende Lebensfreude sind und wo die Leute auch begeistert rausgehen und wo ein ganz großes Miteinander stattfindet. Und zum anderen an die Museumsbesuche mit Flüchtlingen, die Adela Kneißl, die auch hier eben zu Gast war, im Lokaltermin mit Flüchtlingen gemeinsam macht, eben in Zusammenarbeit mit dem Ulmer Museum und mit der Kulturloge. Dort ist es so, dass Geflüchtete und Gäste der Kulturloge gemeinsam in eins der Ulmer Museen oder in eine Ulmer Galerie gehen, sich gemeinsam eine Ausstellung anschauen und danach gemeinsam kreativ arbeiten. Und das ist wirklich eine wunderbare Sache, und da bedanke ich mich auch ganz herzlich beim Ulmer Museum und bei der Kulturloge, dass das möglich ist. Ja, wir haben neue Mitbürger in Ulm, und zwar eine ganze Menge. Und da ist in Ulm auch schon sehr vieles auf dem Weg, diese Menschen zu integrieren. Es gibt Vereine, Initiativen, die sich hier engagieren. Stellvertretend, also ich sage jetzt wirklich stellvertretend, möchte ich hier zum Beispiel Menschlichkeit e.V. nennen, den Flüchtlingsrat Ulm und verschiedene kirchliche und eben in Stadtteilen beheimatete Organisationen und Initiativen. Wer zum Beispiel bei der Freiwilligenmesse im April war, der hat gesehen, wie viele Initiativen hier tätig sind. Und gerade im Ehrenamt wird im Dialog mit dem Hauptamtlichen sehr viel geleistet, und das kann auch nicht oft genug gelobt werden. Und seit Januar gibt es eine besondere Einrichtung im Haus der Begegnung, das Asylcafé. Und hier können sich Geflüchtete rechtlichen Rat holen. Es sind immer Juristen vor Ort. Sie können ins Gespräch kommen. Und einmal im Monat findet auch ein gemeinsames Kochen statt. Und darüber hat Friederike Klatt im Lokaltermin im August berichtet. Und auch über diese hervorragende Resonanz. Also wenn ich im Asylcafé bin, ist es meistens ziemlich voll. Also es hat sich schon rumgesprochen, dass es das gibt. Und im Mehringer Weg hat der Flüchtlingsrat direkt in der Gemeinschaftsunterkunft ein Büro mit festen Sprechzeiten und ist als Ansprechpartner auch für verschiedene Fragen ansprechbar, ob es die Wohnungssuche, Arbeitssuche oder das Ausfüllen von Formularen oder anderen Fragen des täglichen Lebens betrifft. Und auch hier ist es wirklich eine super Resonanz. Die Leute kommen und die Leute informieren sich, und es, man merkt, es spricht sich einfach rum. Ja, und Ich habe schon gesagt, Adela Kneißl, die dieses Projekt macht, Museumsbesuche mit Flüchtlingen. Auch hier haben wir einen neuen Termin. Und jetzt komme ich auf den 21. Januar, nämlich
22.
Nein, am 21. Januar. Okay, das deswegen. Ist am Samstag. Und für da sind auch noch Plätze frei. Und ich habe vorhin das Konzert Markus Rommes erwähnt. Und er hat auch nochmal am 21. Januar eins seiner großen Konzerte. Dieses Projekt Ankommen ist da nochmal, wird nochmal in Neu-Ulm gemacht. Und natürlich gibt es auch Dinge, die verbessert werden können. Ich denke da an das leidige Thema WLAN für Geflüchtete und auch in der Wohnsituation, in der Gemeinschaftsunterkunft Mehringer Weg und in der Römerstraße ist sicherlich noch einiges zu verbessern. Aber es sind wirklich Menschen dabei, diese Themen zu bearbeiten und die werden auch nicht locker lassen, da was zu verändern. Und das stimmt wirklich optimistisch. Das zeigt, dass es eben Menschen gibt hier in der Stadtgesellschaft, die daran interessiert sind, und würde sagen, dass da kriegen wir auch im nächsten Jahr, werden wir da noch einiges darüber hören, und die Leute haben sich einfach auf den Weg gemacht. Es gab auch in der Stadt Demonstrationen, die einfach gezeigt haben, dass wir uns mit den großen Themen da auch auseinandersetzen, nämlich mit der Abschiebung nach Afghanistan. Da gab es am 22.11. eine Demonstration auf dem Marktplatz, und nach dem 22.11. hat sich ja leider die Situation da noch weiter verschärft. Und auch da wird es sicherlich noch weitere Demonstrationen, öffentliche Auseinandersetzungen mit dem Thema geben. Denn auch da dürfen wir nicht locker lassen. Afghanistan ist kein sicheres Herkunftsland. Und das kann man nicht oft genug sagen. Ich meine, Leute von hier dürfen nicht nach Afghanistan reisen, weil man sagt, es ist nicht sicher genug für die Leute. Aber die Leute aus Afghanistan können dorthin abgeschoben werden. Also das ist ja irgendwo ein Widerspruch. Also das stimmt einfach so nicht. Am 22.11. hat Jasmin Apache mit der SPD eine Lichterkette für Aleppo organisiert. Das ist auch gerade von den Menschen aus Syrien, die hier leben, gut angenommen worden. Und da sind wir auch weiter dran. Da soll es auch ein Bündnis geben, was sich eben mit diesen Fragen weiter befasst. Und ein ganz wunderbarer Abend war das Gambia-Forum im Haus der Begegnung am 10. Dezember. Und so ein Abend sollte auch für andere Nationen unbedingt wiederholt werden. Es sind erstmal Leute dort aus Gambia zu Wort gekommen. Man kam gemeinsam ins Gespräch. Das kann man nicht oft genug sagen, wie wichtig es ist, ins Gespräch zu kommen. Und es gab eben auch ein gemeinsames Essen. Und ein gemeinsames Essen ist ja etwas, was immer verbindet. Und es waren eben auch sehr viele Leute aus Gambia dort. Und wie gesagt, für andere Nationen würde sich das einfach auch, wäre gut, wenn es das gäbe. Und was ganz toll ist, dass es wieder diesen internationalen Tag am 18. Dezember im Roxy gab. Ja, kann man sich nur ganz herzlich bei den Leuten bedanken, die das organisiert haben, und hoffen, dass es im nächsten Jahr einfach weitergeht. Und erstmal war der Tag ein ganz großer Erfolg. Es waren viele Leute da und die Veranstalter waren hochzufrieden mit dem Tag. Und ich glaube, auch die Leute, die das besucht haben, haben was davon mitgenommen.
Ja, soweit der Rückblick auf das Thema. Wollen wir gleich mit was anderem weitermachen oder wollen wir Musik spielen?
Die ist, ich würde sagen, jetzt machen wir eine Musik, weil sonst wäre es ein ziemlich harter Schnitt zum nächsten Thema.
Ne? Ja, genau. Dann spielen wir die Band Why Not mit dem Titel I Don't Know Why. Hier ist die Band Why Not. Radio Free FM mit dem Lokaltermin, heute Morgen noch 15 Minuten und wir schauen uns die Zeit noch, schön, wie soll ich sagen, wir haben viele, viele Themen, aber schön
ausführen. Ja, wir haben sehr viele Themen. Als nächstes Thema haben wir das Thema Kultur jetzt auf der Agenda. Das ist eins unserer Steckenpferde vielleicht auch, ein sehr wichtiges Thema für eine Stadt. Das Kulturjahr hat uns drei Neuanfänge und einen mutmachenden Kulturentwicklungsplan präsentiert. Wir heißen Stefanie Date als neue Direktorin des Ulmer Museums ganz herzlich willkommen. Und was sie bisher vorgelegt hat, ist ja durchaus interessant. Und da schauen wir mal, wie sich das entwickelt und wenn das Ulmer Museum sich wirklich künstlerisch und auch kommunikativ in die Stadtgesellschaft einbringt, wird das natürlich ein ganz großer Gewinn sein. Und da liegen ja auch eine ganze Menge Aufgaben vor uns, nämlich das Ulmer Museum sichtbarer in der Stadt zu machen. Und da ist dann natürlich die Frage, wie macht man das? Ja, und Kai Metzger ist als neuer Intendant des Ulmer Theaters gewählt.
Tritt aber erst, glaube ich, 2018.
Tritt 2018 an. Und er hat wirklich überzeugt mit einer sehr lebendigen Bewerbung. Und da sind wir jetzt mal gespannt, was auf uns zukommt. Also einer meiner früheren Kollegen hat auf Facebook geschrieben, dass er 3 Jahre bei ihm gearbeitet hätte und hat gesagt, Ulm hat eine hervorragende Wahl getroffen. Das ist jemand, der sein Handwerk wirklich versteht. Ja, und da sind wir natürlich gespannt. Und bereits in diesem Jahr hat die junge Ulmer Bühne begonnen. Und das ist auch sehr gut, dass hier nämlich Leute Theater machen, die in Ulm bereits bekannt sind. Nämlich die Akteure des Theaters an der Donau, unter Federführung von Sven Wisser als neuen Intendanten und Akteure vom Akademietheater Ulm. Und das sind nämlich Leute, die ihr Publikum kennen. Und der Start verlief sehr engagiert und wir drücken alle Daumen, dass es eine lange Erfolgsgeschichte wird und dass ihr nämlich diese Unterstützung erhaltet, die ihr braucht, um immer einen vollen Zuschauerraum zu haben und vielleicht, man darf ja auch träumen, irgendwann ein neues Haus für das Kinder- und Jugendtheater. Im Lokaltermin hatten wir die Akteure im September zu Gast und auch diese Sendung könnt ihr auf FreeFM nachhören. Und im Sommer feierte die Akademie der Künste, die ADK Ulm, ihr 20-jähriges Bestehen. Unseren ganz herzlichen Glückwunsch. Das sind 20 Jahre gute Arbeit, gute Absolventen, die sich in der Praxis bewähren. Ein guter Ruf, der über die Stadt hinaus wirkt. In der Südwestpresse stand das Wunder von Ulm. Besser kann man es wirklich nicht sagen. Allerdings habe ich da manchmal den Eindruck, Dinge, die man direkt vor Augen hat, die werden einfach nicht gesehen. Und dass es hier auch an städtischer Wertschätzung leider etwas mangelt. Und da wünsche ich euch natürlich ganz viel Kraft auf dem weiteren Weg und dass wir in 5 Jahren das 25-Jährige, nämlich das Vierteljahrhundert, feiern können. Super ist auch, dass das Akademietheater weitermachen kann, aber ich glaube, dass das Akademietheater weiter unsere solidarische Unterstützung braucht, denn so ganz einfach wird es sicherlich nicht werden. Und wir müssen einfach zeigen, dass die Stadt Ulm dieses freie Theater braucht, dass es wichtig ist, in einer Stadt wie Ulm vier verschiedene künstlerische Ansätze zu haben. Und was ich sehr traurig finde, ist, dass in einem Theater in Ulm die Lichter ausgegangen sind, nämlich im Theater in der Westentasche. Das Theater in der Westentasche hat lange Ulmer Theatergeschichte geschrieben. Es nannte sich das kleinste Theater Deutschlands und hat auch sehr interessante Projekte gemacht. Ich denke da an diesen Theatermarathon, der dort lief. Und dieses Theater erhält leider keine Unterstützung mehr. Und ich hoffe, dass sich die Theatermacher aber nicht entmutigen lassen und auf internationaler Ebene weiter tätig sind. Hier möchte ich das Engagement der Theatermacher der Westentasche im Flüchtlingslager Idomeni in Griechenland nennen. Dort waren sie in diesem Frühjahr aktiv. Ja. Ulm hat einen neuen Kulturentwicklungsplan und man sagt immer, der Weg ist das Ziel. Und diesen Weg habe ich als Teilnehmerin als äußerst anregend und wichtig empfunden. Während der Workshops kamen die Leute aus dem Kulturbereich miteinander ins Gespräch und dachten gemeinsam darüber nach, wie es weitergehen soll. Persönlich ist es für mich von großer Wichtigkeit, dass der kulturellen Teilhabe ein ganz besonderer Platz zugewiesen wird, nämlich der Vernetzung zwischen den Akteuren und dass die Rolle des Arbeitskreis Kultur neu definiert werden soll. Hier liegt ein ganzes Stück Arbeit vor uns, das mit Leben erfüllt werden muss. Einen Beitrag zur kulturellen Teilhabe haben die Ulmer Museen im Sommer zum Beispiel schon geleistet, nämlich mit einer eintrittsfreien Woche. Das ist einfach eine super Initiative. Einen ganz herzlichen Glückwunsch an das Hayoka-Theater. die im September den Deutschen Amateurtheaterpreis gewonnen haben. Hayoka, ein integratives Theater, hat in diesem Sommer auch einen wundervollen Zaubergarten am Hochstress entstehen lassen. Und da wünsche ich mir, dass es sowas in diesem Jahr 2017 wieder gibt. Am 14. Theater, Entschuldigung, Februar, jetzt rede ich schon, ne, die ganze Zeit Kultur und Theater, also ja, am 14. Februar startete das Erbacher Theater in Mehringen neu als Vorstadttheater. Und auch hier wünsche ich den Machern einen langen Atem. Also ich war in der Eröffnungsveranstaltung und es war ein super Abend und ich hoffe, dass ihr die Kraft habt und wirklich weitermachen könnt. Und 2016, habe ich schon gesagt, zu Beginn der Sendung, mussten wir uns leider von einigen Menschen, die die Stadtgesellschaft in Ulm sehr stark mitgeprägt haben, verabschieden. Und so mussten wir uns von einem sehr beliebten Darsteller des Theaters Ulm verabschieden, nämlich Jörg Heinrich Bentin. Jörg Heinrich Bentin war ein hervorragender Schauspieler und ein sehr beliebter Kollege. Er hatte gerade einen ganz großen Erfolg gefeiert, nämlich in dem Stück Wie im Himmel. Das Stück war immer ausverkauft und die Leute schwärmten davon. Und für alle ist er unfassbar plötzlich von uns gegangen. Ich kann mich erinnern, die erste Rolle, in der ich ihn gesehen habe in Ulm, war Sweeney Todd und das ist schon einige Jahre her. Und ich möchte mich im Namen aller Theaterbesucher und aller Theaterfreunde der gesamten Kultur in Ulm ganz herzlich für die Darstellung der unzähligen Rollen hier am Theater bei ihm bedanken.
Ja, soweit der Punkt. Dann sollen wir weitermachen, machen wir vielleicht gleich. Wir haben noch ein paar Punkte, die wir unbedingt nennen müssen. Thema natürlich der Wechsel unseres Oberbürgermeisters vom 29. Februar, Ivo Gönner, an Munterzisch zum 1. März, die Amtsübergabe. Ja. Mit der Amtsübergabe sind auch ein paar neue Themen, Schwerpunkte, zum Beispiel Digitalisierung aufgekommen. Mhm. Munterzisch hat eine Vision, Digitalisierung, Industrie 4.0. Hat das Thema Weinhof 9, so wie Verschwörhaus oder eben die digitale Initiative ins Leben gerufen.
Ein digitaler Spielplatz, wie er immer sagt.
Digitaler Spielplatz, wie er sagt.
Ja, genau. Und ist natürlich gut, dass dieser Gedanke Spielplatz, das heißt, man kann da auch Ideen zulassen, die eigentlich nicht so windschnittig sind, sondern die eigentlich in eine Richtung gehen, die über das, was so Mainstream-mäßig ist, hinausgeht. Und gerade daraus entsteht ja oft eine Entwicklung und werden neue Dinge geboren. Also Ulm hat da eigentlich immer schon, war da immer schon ganz gut unterwegs. Ich denke gerade an dieses Open Data Camp oben an der Uni. Und die haben jetzt ihren Platz in Ulm, inmitten der Stadt und können dort weitermachen und eben nicht nur einmal im Jahr und nicht nur Insider-Leute, sondern da ist einfach die Stadtgesellschaft angesprochen, sich da mit zu beteiligen und zu engagieren und gucken wir mal, was daraus wird.
Übers ich Radio bin sehr FM gespannt. Hat in der Wissensstrahlung seinerzeit, ich glaube es war im Oktober, auch über dieses Vorhaben, ist es gar nicht über dieses Projekt berichtet, also wer über Weinhof 9 nochmal nachhören will. Wir hatten die Macher, sage ich mal, dieser Institution bei uns in der Wissensstrahlung zu Gast, kann man also auch bei Radio Free FM dann nachhören. Auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Natürlich, der Oberbürgermeister hat ja auch gesagt, Ulm ist für ein solches Belang natürlich prädestiniert, der Science Park, die Universität, das industrielle Umfeld, dann starke, die sehr, sehr viele IT-Firmen, die wir in Ulm haben. Das heißt, hier ist wirklich die Basis gegeben, dass eben die ganzen Leute aus der Wissenschaft, die Leute aus der IT-Branche und eben sonstige Tüfter, Praktiker, einfach Leute mit kreativem Geiste zusammenfinden. Und ich bin gespannt, was sich bei dem Projekt Weinhof 9 in den nächsten Monaten weiter tut und entwickelt. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema.
Bin ich auch sehr gespannt. Ja, das nächste Thema ist, sie werden nun wirklich gebaut. Keiner hat mehr wirklich damit gerechnet, aber sie kommen, nämlich die Sedelhöfe. Und die Sedelhöfe waren ja auch hier bei Radio Free FM eins der Themen, die dauernd in der Diskussion waren. Und man muss sagen, das Konzept von DC ist wirklich viel besser als das von MAB.
Also müsste sagen, neuer Investor, der eingestiegen ist, das ist, was
genau,
du gerade ansprichst.
Genau, ja. Und jetzt gilt es, dieses Projekt einfach kritisch zu begleiten. Also ich meine, im Gemeinderat, das war schon irgendwo putzig zu sehen, dass die Leute, die davor das MAB-Projekt in den Himmel gelobt haben, jetzt sagen, oh Gott sei Dank, dass MAB nicht kommt. Jetzt. Und eigentlich mit genau denselben Worten das DC-Projekt gelobt haben. Aber ist jetzt egal. Auf jeden Fall ist das wirklich sehr viel besser. Und es sollen ja dort auch 112 Wohnungen entstehen. Gut, vielleicht werden es nur 75. Also das steht im Vertrag drin, dass sie auf 75 Wohnungen runtergehen können. Wermutstropfen ist, dass diese Wohnungen sicherlich nur für eine hochwertige Klientel mietbar sein werden. Obwohl, das muss ich sagen, DC auch anders kann. Die haben in Hamburg in der Hafen City sozialen Wohnbau gemacht. Also wenn man gewollt hätte, sie könnten schon. Aber auf alle Fälle ein interessantes Projekt. Sehr viel offener in der Gestaltung. Und sind wir mal gespannt. Und diejenigen, die am meisten daran verdient haben, ja, das ist leider McDonald's, die jetzt dann doch eine ganze Menge positive Dinge für sich daraus geholt haben. Gut, aber ich denke, dass das ein Thema sein wird, was uns die nächsten Jahre begleiten wird.
Ich glaube, die ganzen Baustellen, die ganzen Bauvorhaben, die am Laufen sind, und das genau. sind ja zahlreiche, ob das die Linie 2 ist, ob das ja die neuen sozialen Wohnungen sind, ob das die Tiefgarage, für die ist auch ein entscheidender, Tiefgarage, das Parkhaus, das eben letztendlich der Bahnhof entsteht, das wird alles noch Thema sein. Nebenbei, da ist ja auch die Entscheidung gefallen. Vielleicht, Eva, zwei Punkte, die ich mir noch notiert habe, die wir auch noch nennen sollten politisch. Es gab im Rahmen der Landtagswahl erstmals ein Direktmandat für einen Grünen, der Herr Filius. Das sollte man vielleicht auch sagen in Bezug auf Politik. Das prima. Ist nennenswert. Bis dato war das ja immer ein Direktkandidat der CDU. Ja, das ist ein Punkt, den man, glaube ich, nennen soll. Und das andere war die Übergabe des Landrats vom der Herr Seifert, Heinz Seifert, hat an den Herrn Heiner Scheffold übergeben. Zwei Personalien, die wir, denke ich, auch noch unbedingt nennen sollten.
Auf alle Fälle. Und ich meine, dass Jürgen Filius hier das Direktmandat hat, das ist insofern positiv, weil sich die Vergabe der Direktmandate bei der Landtagswahl nicht in allen Wahlkreisen positiv entwickelt hat. Es gab auch durchaus Wahlkreise, die am Ende ziemlich böses Erwachen hatten, weil die am Ende einen AfD-Direktkandidaten hatten. Und da muss ich sagen, das hat Ulm gut gemacht in dem Fall. Vielleicht noch ein Thema, was Ulm begeistert hat. Ja, muss ich sagen, begeistert, nämlich, dass das Wonnemar wieder in kommunaler Hand ist. Nach Pleiten, Pech und Pannen startet jetzt das Donaubad wieder neu. Leider war der Start nun doch nicht so, wie man sich das gewünscht hätte. Aber gucken wir mal. Wir hoffen, dass wir am Ende des nächsten Jahres sagen können, das war toll. Ja, und Café Liquid, leider, das war ein sehr beliebter Treffpunkt. Leider ist es jetzt, kann es jetzt nicht mehr sein, weil da ein Vorwerk Verkaufsraum drin ist. Da ist irgendwas sehr, sehr schief gelaufen. Aber nun sind wir am Ende.
Es sind am Ende zwei Punkte, wollte ich nur sagen. Es gab ein Landesturnfest, noch ein Donaufest. Das ist man auch bei den Events. Genau. Nennen. Ansonsten, Eva, müssen wir gucken. Wir sind 20 vor 12 Uhr. Ja. Das war unsere Rückschau. Ich denke, wir hätten noch locker eine Stunde machen können.
Genau, aber so also ist das halt. Es ist noch eine ganze Menge da gewesen.
In vier Wochen gibt es dann wieder am zweiten Sonntag im Februar das Lokaltermin.
Genau.
Das war die Jahresrückschau heute mit
Eva Glate
und Michael Trost.
Und nicht vergessen, am 22., ich sag's nochmal richtig, 22.01. Uhr in der VH.
Tschüss, bis denn. Tschüss.
Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer am zweiten Sonntag im Monat von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken mit Reden.